Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Ja, ich habe heute die Dr. Med Susanne Helen Stürmer da, Co-Founderin von TheaCare. Hallo, liebe Susanne, und schön, dass du Zeit hast und herzlich willkommen im Podcast.
Hallo, lieber Matthias, ich freue mich sehr, heute hier zu sein.
Liebe Susanne, am Anfang des Podcasts versuchen wir immer so ein Bild zu schaffen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer ein Verständnis haben, wer hier sitzt, mit wem ich spreche. Stell dich doch vielleicht einfach mal ganz kurz selber vor und vielleicht gibst du uns noch zwei, drei kurze Einblicke, was man über dich wissen muss, vielleicht auch außerhalb der Arbeitswelt, wenn du das teilen möchtest.
Ja, super gerne. Also angefangen habe ich meine Medizinkarriere in der Kardiologie. Da habe ich 15 Monate im Deutschen Herzzentrum gearbeitet und habe da so richtige, ja, also ich wollte unbedingt erst ein bisschen internistische Erfahrungen sammeln und mal richtig reanimieren und einfach richtig kranke Patienten zu sehen. Das hat mir aber nach 15 Monaten dann auch gereicht, weil ich wollte dann wieder zurück in meine schöne Dermatologie, heile Dermatologie-Welt. Und bin dann an die Uniklinik nach Augsburg und dann nach 2 Jahren an die Uniklinik hier nach München und war insgesamt 11 Jahre klinisch tätig. An der Uni hatte ich das Glück, dass ich in sehr, sehr viele Abteilungen rotieren durfte. Am Ende war ich dann die fachärztliche Leitung der Hochschulambulanz. Also wir haben wirklich unfassbar viele Patienten gesehen, so etwa 200 am Tag. Das war auf jeden Fall super interessant, ganz tolle Zeit. Und seit 2023 bin ich Chief Medical Officer der TheaCare und da hauptsächlich zuständig natürlich für den Medical Part, für den medizinischen Bereich. Ich mache aber auch viel Sales, viel Marketing und auch in auch Produktentwicklung. Und ja, so ergibt sich dann ein rundes Bild.
Gibt es vielleicht noch irgendwas außerhalb der Arbeitswelt, was du mit uns teilen möchtest?
Also, was man jetzt vielleicht, wenn man jetzt auf den Namen schaut, nicht sofort sieht mit dem sehr deutschen Nachnamen, ist, dass ich einen sehr diversen Hintergrund habe, sage ich mal. Meine Oma war Armenierin und die anderen Großeltern Aramäer. Das ist eine christliche Minderheit, die es schon seit ungefähr 2.000, 3.000 Jahren gibt, aus dem Nahen Osten, die auch verfolgt wurde schon oder weiterhin verfolgt wird. Und würde man jetzt vielleicht nicht unbedingt. Also mein Vater ist in der Türkei aufgewachsen als Aramäer, meine Mutter ist in Aleppo aufgewachsen und ich bin dann sozusagen dreisprachig aufgewachsen. Ich zähle aber Schwäbisch nicht dazu. Also ich bin eigentlich, ich komme aus einer oberschwäbischen Kleinstadt und mein Schwäbisch zählt nicht zu den Sprachen, mit denen ich aufgewachsen bin. Aber das ist immer so ein bisschen, ja, interessant, wenn man den Namen Stimme hört, denkt man nicht unbedingt an Aramäisch.
Okay, super spannend. Und ich kann die Zuhörer, Zuhörerinnen beruhigen. Wir werden hier nicht auf Schwäbisch aufzeichnen, weil ich komme ja auch aus dem Schwabenland. Also keine Sorge, ihr braucht jetzt keinen Translator zusätzlich, wenn ihr das hört, anschalten. Ja, aber jetzt lass uns mal ein Stück weit rübergehen. Und bei dir würde ich jetzt mal behaupten, aufgrund deiner medizinischen Vorqualifikation, nenne ich es mal, ist eigentlich der Weg in den Gesundheitswesen, weil wir haben ja oft Gründer, Gründerinnen da, die von außen kommen und dann so durch Zufall in dieses Healthcare-System rutschen. Bei dir ist es ja so, du warst ja schon im System, hast ja gerade angerissen. Aber jetzt ist natürlich spannend zu wissen, man hat es immer wieder mal, aber nicht so häufig, dass eben Ärzte oder Ärztinnen so wie du dann zu gründen oder gründen anzufangen oder über eine Geschäftsidee nachdenken. Gibt es bei dir irgendwie einen gewissen Punkt, wo du gesagt hast, so und jetzt muss ich gründen, weil Pünktchen, Pünktchen.
Also es gibt ja viele, die in ihrer Familie, sag ich mal, Unternehmer haben und das schon so ein bisschen vorgelebt haben. Das ist bei mir gar nicht der Fall. Mein Vater ist auch Arzt, mein Bruder ist Arzt, also einer meiner Brüder. Und das war irgendwie schon eher so in diese Richtung. Und ich hatte mit dem Unternehmen schon wirklich gar nichts zu tun, bis ich dann auch meinen Mann kennengelernt habe und ich schon auch eher so ein Startup-Investoren-Umfeld eher gerutscht bin, was ich aber damals auch nie verstanden habe, aber ich bin halt trotzdem reingerutscht. Das war irgendwie auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt, wo die erste Kontaktaufnahme aufgetreten ist. Dann ist es so, dass ich schon, also ich bin sehr passionierte Dermatologin, ich liebe mein Fach und ich würde es immer wieder wählen, weil es für mich einfach das geilste Fach ist in der Medizin, für mich persönlich. Ich war ja lange an der Uniklinik und da gab es dann schon irgendwann den Punkt, dass die digital, also wissen wir ja alle, ja, im Gesundheitssystem ist Digitalisierung einfach eine Katastrophe und das war einfach so nervenaufreibend, dass man Faxgeräte benutzt, dass man Befunde diktieren muss, dass Papier mit dem Auto woanders in einen anderen Ort gefahren muss, um dort eingescannt zu werden. Das war so frustrierend für mich als Arzt, weil das so viel Zeit mir einfach genommen wird, den ich nicht mehr für meine Patienten habe. Und weil ich eben nicht nur passionierte Dermatologin bin, sondern auch sehr passioniert, was so Digitalisierung, Innovation, KI angeht, hat mich das einfach irgendwann sehr stark frustriert, dass ich, um den Toner zu besorgen für den Drucker, selber in den sechsten Stock laufen muss. Das ist einfach so unnötig. Das war eine sehr große Frustration, die mich zumindest verzweifeln lassen. Ist dieses Metier, ist das jetzt wirklich noch der richtige Ort für mich? Obwohl ich meine Passion der Dermatologie hier ausleben kann, komme ich irgendwie nicht weiter voran. Das war ein Punkt. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist, dass die Dermatologie natürlich ein sehr visuelles Fach ist. Punkt eins. Das heißt, ein Großteil der Patienten, der reinkommt, weiß man innerhalb von wenigen Sekunden oftmals schon, was es ist. Und das ist natürlich für die KI prädestiniert. Die Dermatologie ist auch zudem ein sehr, ich sage mal, in der Diagnosefindung sehr algorithmisch. Also du hast fünf Effloreszenzen, das bedeutet fünf Erscheinungen auf der Haut, die wir unterscheiden. Und das gemeinsam mit der Verteilung dieser Effloreszenzen führt zu einer Diagnose. Es gibt 2000 Diagnosen, also ist es schon eine Art von Algorithmus, was ja auch prädestiniert ist für die KI. Und dieser Fakt, dass die Dermatologie so ein super, ein perfect Match ist mit der KI, hat dann dazu geführt, dass ich immer wieder darüber nachgedacht habe, wie kann man das kombinieren, wie können wir der Vorreiter sein für die Medizin, weil die Dermatologie als auch zum Beispiel die Radiologie prädestiniert sind dafür. Was kann ich jetzt dafür tun? Und dann ganz ausschlaggebend war, als dann Studien rauskamen, die gezeigt haben, dass es teilweise schon Systeme gibt, die besser sind als Dermatologen in der Hautkrebsdiagnostik. Und da dachte ich mir, okay, jetzt muss ich auch was machen.
Okay, ja gut, also ich denke, wir gehen gleich nochmal in die Lösung rein, da sprechen wir noch ein bisschen stärker drüber. Vielleicht noch eine abschließende Frage, also der Weg dahin und die Motivation dahinter hast du ganz klar umrissen. Jetzt, wenn man mal schaut, Erfahrungen, Herausforderungen bei der Gründung. Also du hast ja gesagt, du hast eine Vorerfahrung, du hast vielleicht auch mit deinem Mann eine entsprechende, ich sage jetzt mal, Expertise an der Seite gehabt, der sich so ein bisschen auskennt in dem Umfeld. Was waren die Erfahrungen, die du da nutzen konntest? Und auf der anderen Seite, was war so die größte Herausforderung oder die größten Herausforderungen bei der Gründung?
Also zur ersten Frage, Erfahrung, die ich mitgebracht habe. Also natürlich mein Netzwerk, mein Derma-Netzwerk, auch das Netzwerk zu Pharmaherstellern, zu Skincare-Brands hat man ja schon so als Dermatologe. Das war auf jeden Fall oder ist weiterhin sehr hilfreich. Was auch hilfreich ist, ist, dass man als Arzt prinzipiell auch einfach mit jeglicher Art von Menschen immer wieder zu tun hat und sehr schnell lernt einzuschätzen, wie tickt der, braucht er eher ein bisschen mehr Führung, braucht er eher, also auf Augenhöhe, muss der ein bisschen angeleitet werden, überlasse ich die Entscheidung demjenigen selbst. Und das ist natürlich, wenn man dann mit Kunden spricht oder irgendwie so ein bisschen Sales macht, auch sehr hilfreich.
Gut,
Das
und die größte Herausforderung, auch wenn du das System kennst, vielleicht auch die Regulation, auch das Netzwerk hast, gab es
ja.
trotzdem eine Herausforderung, wo du sagst, okay, das hätte ich trotz allem nicht so erwartet.
Also es gibt ganz, ganz viele Herausforderungen, weil es einfach ein ganz anderes Metier ist. Ich würde mal sagen, dass ich sehr, sehr, sehr viel neu lernen musste und auch noch muss, weil ich mich einfach in so Metiers befinde, mit denen ich noch nie Kontakt hätte. E-Commerce, Sales, Marketing macht ja ein Arzt in der Regel nicht. Außer man hat natürlich eine Praxis, da macht man natürlich schon ein bisschen Marketing. Eine Herausforderung jetzt mal runtergebrochen auf Medizin versus Startup ist, dass man nicht mehr so nach Leitfaden handelt. Also bei uns in der Medizin ist es ja oft so, du hast einen Leitfaden, du hast vorgegebene Dosierungen, an die du dich hältst. Du willst auch gar kein Risiko eingehen. Du kannst ja nicht einfach sagen, so, heute machen wir mal die Tumortherapie mit 3 Milligramm statt irgendwie 2 Milligramm pro Körpergewicht, Kilogramm Körpergewicht. Es gibt also wenig Risiken, man will keine Risiken eingehen. Man plädiert auf Sicherheit. Ist ja auch richtig so. Und im Gegenzug dazu ist es natürlich im Startup-Bereich sehr risikobehaftet. Du machst halt einfach mal und schaust, ob es funktioniert.
Ja,
Das
okay.
ist ein sehr großer Unterschied.
Ja,
Das
also so
war
dieser Vergleich Tanker-Schnellboot, ne, ist immer wieder auch gefallen in der Vergangenheit im Podcast. Ne, das unbewegliche System und die starren Regulationen und auf der anderen Seite die Schnelligkeit eines Startups, ne, eine ganz andere Dynamik dahinter.
ja, und auch dieses, Ja, einfach mal machen und irgendwie so kurz davor noch irgendwas machen. Also dass du irgendwie kurz vor dem Call noch drei neue Slides erstellst oder irgendwie den ganzen Call nochmal umschmeißt. Einfach flexibler, spontaner. Das war für mich vermutlich die größte Herausforderung. Aus dem starren, leitlinienbasierten Arbeiten zu dem flexiblen. Jetzt machen wir es mal ganz andersrum.
Okay, super. Jetzt haben wir ein sehr, sehr schönes und rundes Bild bekommen, zu, so ein bisschen zum Weg hin zu TerraCare. Jetzt haben wir, hast schon ein paar Dinge auch angesprochen, aber jetzt lass uns mal rüberspringen in die Lösung und auch das, was du bei der Gründung, wie du gerade beschrieben hast, diese Herausforderung, diese Schnelligkeit. Jetzt klär uns mal auf, was ist TerraCare? Was macht ihr bei TerraCare?
Genau, also TiaCare ist eine Company, die KI-basierte Software entwickelt für den Derma- und den Beauty-Bereich. Ganz, ganz ursprünglich war es so, damals waren es Markus und Nathaniel alleine noch, die wollten anhand von Nagelveränderungen Systemerkrankungen erkennen. Das war der ganz, ganz ursprüngliche Gedanke. Damals hieß es auch die Subbrand noch Nail Vision. Daraus ist dann entstanden eine KI-Nagelanalyse und in diesem Rahmen oder in dieses Setup reingebettet entstand, das gibt es auch immer noch, eine auf Nagel spezialisierte Teledermatologie. Also da geht es wirklich nur um die Nageldiagnose. Man kann dann zusätzlich zu dieser Diagnostik, die man durch unsere Ärzte buchen kann, eine KI-Nagelanalyse machen. Und dann war es so, dass irgendwann eine der großen Pharmafirmen auf uns zukam und sagte, hey, wir finden eure KI irgendwie ganz cool, können wir nicht einfach eure KI kaufen? Und da kamen wir irgendwie und sagten, ja, eigentlich echt eine ganz gute Idee, vielleicht machen wir einfach erstmal das. Und haben dann ja so ein Pivot gemacht oder eigentlich unser Produktportfolio erweitert, vielleicht muss man es eher so sagen. Und unser aktuelles Hauptprodukt ist die KI-Hautanalyse. Das heißt, wir machen KI-basierte Hautanalysen und darauf basierende Produktempfehlungen. Du machst also als Endkunde ein Selfie mit deinem Smartphone, kriegst dann die Evaluierung, welcher Hauttyp bist du, welche Skin-Issues hast du, da haben wir 9 verschiedene. Und darauf basierend kriegst du dann eine personalisierte Pflegeroutine mit 3 bis 5 Schritten, die dann auf dich zugeschnitten ist.
Okay. Da vielleicht kurz die Frage, um das auch draußen klarzuziehen, weil es gibt ja auch verschiedene Angebote, die in Digitalisierung, so wie du es beschrieben hast, auch mit den 2000 möglichen Diagnosen. Das heißt, ihr macht eine Analyse der Haut, also zum Beispiel die also Trockenheit der Haut, die Rückfettung der Haut. Wie muss man sich das vorstellen? Was wird da analysiert und was für Werte kommen da am Ende des Tages oder werden analysiert?
Ja, im ersten Schritt wird der Hauttyp bestimmt, das heißt, das
Okay.
Gesicht ist eingeteilt in die T-Zone und die U-Zone. Dann wird geschaut, was in jedem Bereich für Parameter auftreten. Und dann wird einer der 4 Hauttypen, also ölig, trocken, Mischhaut und normale Haut, bestimmt. Und dann werden diese Skin Views, wie wir sie nennen, bestimmt. Das sind dann sowas wie Rötungen, Schuppungen, große Poren, Unreinheiten, Falten. Und dann kriegst du am Ende so ein Gesamtbild, was du für ein Hauttyp bist und was du für Hautbedürfnisse hast, weil einfach sehr viele, es gab so eine Studie, die gezeigt hat, dass 63% aller Menschen ihren Hauttyp gar nicht kennen. Und das ist natürlich nicht so geschickt, wenn man sich ein Pflegeprodukt aussuchen will.
Ja.
Genau, und da kriegst du dann die personalisierte Routine empfohlen.
Okay. Da vielleicht kurz die Frage, weil das wird vielleicht auch den anderen oder die ein oder andere draußen sicherlich jetzt so die Frage aufkommen. Ihr macht aber dann keine Analyse oder macht ihr die doch in Richtung nicht nur Hauttyp, sondern eventuell auch Veränderung der Haut, mögliche, ich sage mal, Hautkrebsrisiken, also ohne jetzt eine Diagnostik zu machen. Also macht ihr eine Diagnostik so rum? Oder seid ihr jetzt erstmal im ersten Schritt bei der Hauttypbestimmung, bei einer entsprechenden Pflege, um da vorzubeugen?
Genau, also unser Ziel ist es, den Endkundinnen, den Patientinnen mehr Bewusstsein für ihr Hautbedürfnis und für ihre Hautgesundheit zu geben, dass man präventiv arbeiten kann, dass wir eben diese Hauterkrankungen alle gar nicht erst entstehen. Das ist der Sinn und Zweck. Wir sind kein Medizinprodukt.
Okay, alles
Das muss
klar.
man also auf jeden Fall differenzieren. Wir stellen keine Diagnosen. Wir sagen nicht, du hast eine Rosazea, geh zum Hautarzt. Das machen wir nicht.
Okay, alles klar, verstanden.
Bisher
Jetzt,
zumindest.
Bisher, ich wollte gerade sagen, also das ist ja Stand heute, ne? Und wir haben ja
Ja,
vorhin
genau.
schon gehört, ihr habt ja schon ein Pivot hingelegt, also ne, alles ist offen am Ende, aber da kommen wir später vielleicht auch nochmal dazu, mit so einem kurzen Ausblick in die Zukunft. Jetzt nochmal, um das auch nochmal da so ein bisschen zu umreißen und auch klar zu ziehen, du kommst ja aus dem Bereich als Ärztin, haben wir gehört, und jetzt habt ihr diese Lösung. Und die Herausforderung oder die Thematik ist die, dass ihr versucht, mit der Lösung direkt an Endkunden zu gehen oder geht ihr an Ärzte, die dann entlastet werden und sagen zu ihren Patienten, test, also nutzt es, was unterstützend ist? Oder was ist da die Herausforderung, die ihr ansprecht und was wollt ihr damit für ein Problem auch lösen? Das wird ja auch immer die Frage sein, die euch gestellt wird. Also geht es eher Richtung Privatkunde oder Richtung Ärzte oder beides?
Tatsächlich keins von beiden aktuell,
Okay.
beziehungsweise indirekt dann schon, aber unser ganz direkter Kunde, erster Kunde sind aktuell Pharmahersteller und Hautpflegemarken. Also
Okay.
wir sind aktuell B2B und verkaufen an Hautpflegemarken, die das dann wiederum bei sich auf der Website im E-Commerce integrieren und dadurch ihren Endkunden dann sozusagen helfen. Und der Impact, den wir bei den Endkunden haben, da habe ich ja gerade schon mal drauf eingegangen, ist, dass sie einfach eine Awareness bekommen für ihre Haut, dass sie die richtigen Pflegeprodukte für ihre Haut bekommen und dann eben nicht zum Hautarzt müssen, weil sie die falschen Pflegeprodukte haben.
Genau.
Und irgendwie sagen, okay, jetzt habe ich irgendwie noch mehr Unreinheiten, weil ich jetzt eine Salbengrundlage gewählt habe für meine fettige Haut. Also das war, die Ärzte werden dann schon indirekt auch entlastet. Aber
Okay.
okay, ist der Verkauf erstmal an die Skincare-Brands. Und deren Impact ist dann natürlich schon eher so ein bisschen ökonomisch, die Steigerung der Conversion Rates, der AOV, also des Warenkorbwerts, eine bessere Kundenzufriedenheit, besserer Kundenservice, individuell sein, innovativ sein, mit der Zeit gehen. Das ist der Impact, den wir für unsere Kunden bieten.
Okay. Aber gut, dass du das nochmal so angerissen hast, weil finde ich aber auch wichtig, da nochmal das rauszustellen, dass ihr eben schon früher anfangt, dass nicht erst, wenn eine Hauterkrankung da ist, sondern dass ihr eben sagt, okay, wir vermeiden vielleicht zusätzliches Aufkommen in den Hautarztpraxen, weil ich denke, wir beide brauchen an der Stelle nicht diskutieren, wie es gerade aussieht, Hautarzttermine zu bekommen in Deutschland. Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ja. Von dem her setzt ihr ja viel früher an, eher so in dem präventiven Bereich, würde ich es jetzt mal einordnen. Jetzt hast du kurz beschrieben, wo die Zielkunden ist. Also jetzt nochmal in der Praxis beschrieben, läuft es so ab. Ich gehe als Kunde, also als Nutzer, gehe ich auf eine Plattform von einem Hersteller. Die bieten mir im Endeffekt integriert, wie auch immer, die Lösung von euch an. Vielleicht erkennt man das auch gar nicht, dass es eure Lösung ist, weil es irgendwie eingebettet ist in die App. Und dann mache ich den Test und dann werden mir Produkte vorgeschlagen und so weiter. Ich kaufe die dann, nutze die dann. Das heißt, ich kann aber eure Lösung über die Hersteller dann auch dauerhaft nutzen, immer wieder. Oder ist das irgendwie auch beschränkt? Oder und vor allem, wo wäre dann auch der Absprung? Das wäre die zweite Frage. Wie weit kann diese Lösung dann, du hast ja gerade gesagt, ist ja kein Medizinprodukt, wo steigt die aus und sagt, du, pass auf, also anhand der Profilierung würden wir dir mal empfehlen, einen Arzt aufzusuchen oder macht ihr das gar nicht? Also macht ihr wirklich nur die Hauttypbestimmung dann?
Ja,
Okay.
also ich würde es sehr gerne machen, natürlich auch gerade mit meinem Dermatologenherz. Ich würde es sehr gerne, wenn ich dann ein Bild sehe, wo jemand dann doch vielleicht eine Rosazea hat. Das ist aber tatsächlich sehr stark reguliert. Und da kommen wir wieder zu Herausforderungen, weil wir befinden uns immer auf so einer Waage, wie schaffen wir es, dass wir kein Medizinprodukt als Medizinprodukt gelten. Selbst
Ja.
wenn du sagst, ich sehe da eine Rötung, du müsstest mal zum Dermatologen, stellst du ja indirekt schon eine Diagnose, weil du sagst, da ist wahrscheinlich irgendwie eine Rosazea dahinter. Das ist tatsächlich nicht erlaubt.
Ja,
Sehr
da
stark
brauche ich.
reguliert. Und das ist, tut mir in der Seele weh, dass wir es nicht machen können, weil wir können es. Ja, wir haben auch Systeme, die eine Akne erkennen. Das dürfen wir aber nicht.
Das wäre tatsächlich auch noch eine Frage. Wir sind jetzt bei der Haupttypbestimmung. Das Thema Akne ist nochmal ein separates Thema, was ihr jetzt auch nicht bespielt.
Nee, wie gesagt, also wir dürfen ja keine Diagnosen stellen.
Nee, ich meine, aber es gibt ja auch zum Beispiel Produkthersteller, die sich speziell, ich sag mal, auf die jüngere Zielgruppe, also gerade in der Pubertät, konzentrieren und dafür Akne entsprechende Empfehlungen aussprechen. Ist das auch ein Themenfeld, wo ihr unterwegs seid? Wo,
Absolut.
okay, gut. Also ihr
Absolut.
unterscheidet da jetzt nicht, sondern ihr sagt, Hautbildbestimmung kann in allen Bereichen von Pubertät bis hohes Alter eingesetzt werden.
Gut. Also unsere Klientel sind von ganz jung bis ganz alt, tatsächlich. Das ist nicht mehr so, dass. Das fand ich jetzt eigentlich auch ganz interessant, das Insight, dass es nur junge Leute machen. Also unsere Hautanalysen, wir machen so ungefähr so 10.000 pro Woche aktuell, 5.000 bis 10.000. nutzen auch wirklich viele im mittleren Segment, also 50 plus, was ja, also was, ich dachte früher immer, es ist so Innovation und irgendwie alles, was irgendwie online ist, machen eher jüngere Leute, ist nicht mehr der Fall.
Gut, aber das kann ich ehrlich gesagt auch in anderen Themenfeldern bestätigen. Man sagt ja immer so diese Generation, also da ist immer für die Jungen die Digitalisierung, aber spannenderweise, da gibt es ja verschiedene Studien aus verschiedenen Bereichen. Die Hauptnutzerzielgruppe, würde ich sagen, liegt so zwischen 35 und 55, irgendwo so in der Range, ne? Sehr spannend. Also manchmal ist sogar den Jüngeren lieber, sie haben keine digitale Lösung, weil sie es direkt klären wollen im persönlichen Gespräch. Also auch das habe ich schon gelesen. Genau, das ist super spannend. Das bestätigt ja eure Studie auch ganz klar. Wenn man jetzt nochmal so ein bisschen rüberguckt, ihr habt noch gar nicht so lange her, dass ihr gegründet habt. Jetzt hast du ja gerade schon kurz mal angerissen, die Kooperation, Zusammenarbeit mit den Herstellern. Gibt es sonst noch Erfolge, wo ihr sagt, okay, da sind wir, oder Meilensteine, die ihr erreicht habt, wo ihr sagt, da seid ihr besonders stolz drauf in der
Ja.
kurzen Zeit?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind ja, wie du schon gesagt hast, noch nicht so alt, denn uns gibt es ja noch nicht so lang. Und dafür haben wir doch schon recht viele Kunden und sind jetzt aktuell gebootstrapped. Also wir haben keine Investoren an Bord und das wollen wir, wenn es geht, auch irgendwie so belassen, weil wir uns damit irgendwie recht gut fühlen und es trotzdem vorangeht. Das ist natürlich schon ein ganz schöner Meilenstein, den wir anklicken konnten, dass wir erstens so viele Kunden haben und dass wir uns dadurch jetzt gut über Wasser halten können. Dann ist es so, dass wir auch so ein, würde ich auch mal also als Meilenstein bezeichnen, den Businessplan-Wettbewerb gewonnen haben am Hasso-Plattner-Institut mit Stipendien und einem Investmentangebot. Das war natürlich auch super für uns. Und wir sind seit Anfang des Jahres profitabel.
Super.
Das ist natürlich, da freuen wir uns natürlich sehr.
Ja, klar. Das ist doch super gebootstrapped, ne? Eine Auszeichnung bekommen von, ich sag mal, nicht einem unwichtigen Player im Gesundheitsmarkt, ne? Oder von einem Institut und jetzt dann auch profitabel. Das ist ja in der Kürze der Zeit, da träumen manche Teams davon, muss man ganz klar sagen. Genau. Jetzt vielleicht nochmal kurz zum Geschäftsmodell, so einen kurzen Schwenk. Ihr arbeitet mit Pharma ja aktuell zusammen. Also ihr geht ja nicht auf B2C, sondern ihr seid im B2B. Das hast du auch vorhin ausgeführt. Kannst du ganz kurz auch nochmal umreißen, wie das Geschäftsmodell ist? Geht es über Einzellizenzen? Geht es über die 5.000 oder 10.000 Aufrufe? Oder wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn jetzt jemand hört und sagt, ich bin hier in dem Bereich unterwegs, finde ich super spannend. Ich würde gerne mit der Susanne sprechen, dass er mal eine grobe Vorstellung hat.
Also es ist, wenn man jetzt ganz, muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil wir eigentlich drei Geschäftsmodelle haben. Ich habe bisher nur den E-Commerce-Bereich angeschnitten, bei dem unser Tool auf die Webseite, wir haben, das ist keine App, sondern eine Webbrowser-basierte Software, also ganz easy zu integrieren. Du musst nichts runterladen, gar nichts. Das ist der eine Case. Es gibt aber auch Kunden, die unsere App bei ihren Hautberatungstagen vor Ort in Apotheken nutzen. Da ist dann ein Außendienstmitarbeiter von einer gewissen Firma X, der hat dann seinen Hautberatungstag, nimmt sein iPad, geht in die Apotheke, spricht dann die Kunden an, macht dann die Hautanalyse und darauf basierend kann er dann die Produktempfehlung machen. Und ein weiteres Businessmodell ist, dass es eine Art Self-Service gibt, also auch in der Apotheke oder bei CM oder Rossmann oder irgendwie sowas, stellt dann so ein iPad auf und du kannst dann als Endkunde einfach selber die Analyse machen und aus dem Portfolio, was da aufgestellt ist in dem Regal, kannst du dann wählen. Und je nachdem, welches Businessmodell gewählt wird, haben wir unterschiedliche Modelle, entweder lizenzbasiert pro Gerät, dann vor Ort in der Apotheke oder in dem E-Commerce-Bereich API-basiert. Also das läuft dann pro API-Anfrage.
Okay. Und also fällt mir jetzt ganz spontan ein, weil du gerade den dritten Punkt genannt hast, beziehungsweise Punkt 2 und 3 spielen da rein, ist auch angedacht, einen vierten Baustein aufzumachen, wie zum Beispiel in den betrieblichen Kontext das zu bringen, weil es gibt ja zum Beispiel viele Berufe, also jetzt auch im Pflegebereich zum Beispiel oder in der Produktion, die ja sehr viel mit Ölen arbeiten, mit sehr aggressiven Handwaschpasten zum Beispiel oder ne, andere Säuremittel und so weiter, wo ja das Thema Haut immer ein Riesenthema ist, ja teilweise auch mit Handschuhen gearbeitet wird. Ist das auch ein Thema, wo ihr euch anschaut, weil ihr seid ja im B2B, dann zu sagen, okay, lieber Hersteller XY, gibt ja einige Hersteller, die solche Firmen, Konzerne ausrüsten mit Hautanalyse oder mit Hautpflegemitteln so rum. Ist das auch ein Thema oder ist das automatisch in 2 und 3 irgendwo mit integriert?
Also wir sind natürlich immer offen für neue Stakeholder, die wir auch laufend evaluieren. Das ist uns jetzt tatsächlich noch nicht, aber eine gute Idee, die ich auf jeden Fall schon mal mitnehme. Aber was natürlich für uns auch interessant sind, sind Ärzte, deren Beratungszeit natürlich super wertvoll ist. Das habe ich natürlich in meiner klinischen Erfahrung auch die Erfahrung gemacht, dass man gar nicht so sehr die Zeit hat, alle seine Patienten zu beraten. Also in der Uniklinik hatte ich so im Schnitt 7 Minuten pro Patient, wenn man jetzt nicht in der Privatsprechstunde oder eine spezialisierte Sprechstunde ist, wo man dann schon ein bisschen mehr Zeit hat, aber in der Regel 7 Minuten. Das reicht für Diagnosestellung, Therapieempfehlung und noch ein bisschen Smalltalk am Anfang. Aber das reicht auf jeden Fall nicht für eine ausführliche Beratung bezüglich Pflegeprodukte. Weil jeder, also gut wie jeder, hat mich gefragt, ja, was kann ich denn da nehmen? Und dann schmeißt man irgendwelche Pröbchen hin. Aber das ist nicht der Sinn der Sache.
Ja, verstanden.
Deswegen überlegen wir schon auch immer, wie man das den Ärzten erleichtern kann, wie wir für Ärzte auch mehr wert sein können. Ist immer eine Überlegung für uns, aber bisher noch nicht ins Modell integriert.
Okay. Aber das ist eine super Überleitung, Susanne. In den Ausblick, du hast ja so ein bisschen über die Erfolge gerade schon erwähnt. Jetzt lass uns mal so ein bisschen nach vorne schauen. Jetzt seid ihr gebootstrapped, ihr seid rentabel. Also welche jetzt kürzeren Ziele habt ihr euch gesetzt, Meilensteine? Und wo siehst du dich mit eurer Lösung, mit Theacare, wo siehst du dich so in den kommenden 3 bis 5 Jahren?
Also unser aktuelles Ziel ist wachsen. Ja, wachsen, wachsen, wachsen. Und ich meine, der Y-Combinator sagt im ersten 2 Jahren Triple, Triple, Double, Double, Double. Das ist natürlich etwas ambitioniert und auch irgendwie war eher gedacht mit VC an Bord, aber da sind wir jetzt gar nicht mal so schlecht. Deswegen ist das per se schon unser Ziel. Ja, wir wollen wachsen, wir wollen unser Produkt stetig verbessern, was wir auch die ganze Zeit machen. Wir schrauben die ganze Zeit am Produkt jeden Tag. Das ist eigentlich unser Hauptjob aktuell, dass wir einfach immer besser werden in dem, was wir machen. Und dann die Expansion. Also aktuell sind wir im Dachbereich hauptsächlich zu finden, dann nach Europa und dann nach Europa global.
Okay, genau. Also da gibt es so einen netten Kollegen aus dem Schweizer Podcast, der sagt immer, Ziel ist die Weltherrschaft in der Hautanalyse. Nein, aber bietet sich ja bei eurer Lösung an. Also muss man ja ganz klar sagen, weil ihr seid ja ohne, ich sag mal, ohne Sprachbarrieren unterwegs und so weiter, beziehungsweise es lässt sich ja relativ leicht dann auch übersetzen mit Empfehlungen, beziehungsweise die Anbindung an die Shops. Das heißt, die KI-Analyse. Vielleicht da noch die letzte Frage. Diese Daten, die ihr erhaltet, inwieweit nutzt ihr die oder könnten die auch genutzt werden, um zum Beispiel, oder nutzt, wird es auch schon genutzt, um die Weiterentwicklung der Produkte voranzutreiben oder dann auch Studien abzuleiten für neue Produkte? Ist das ein Thema? Seid ihr da auch schon dran oder eher sagt ihr, nee, die Daten sind ja bei uns, kriegen die Pharmahersteller, kriegen das nicht, sondern der Kunde kriegt eine Empfehlung fertig und dann werden Produkte verkauft. Wie sieht das aus?
Das kommt immer drauf, so ein bisschen, da sind wir sehr flexibel, was der Kunde möchte am Ende und was der Endkunde auch, wo der natürlich auch zustimmt. Das ist natürlich alles
Klar,
DSGVO-konform und wenn die Daten weiterverarbeitet werden sollen oder gespeichert werden sollen, dann muss der Kunde natürlich immer zustimmen. Das ist ja klar. Aber potenziell ist da eigentlich alles möglich. Von Studien zu auch einfach Insights selber. Das ist natürlich auch ein sehr großer Mehrwert für unsere Kunden, diese ganzen Zero-Party-Data, die man dadurch bekommt. Welcher meiner Kunden hat welchen Hauttyp? Das ist wahnsinnig wertvoll. Und das ist etwas, womit wir auch, ja, Studien betreiben können, Insights generieren, um unser eigenes Produkt zu verbessern, aber auch um das Produkt unserer Kunden anzupassen. Wenn die dann merken, oh, wir haben in unserem Portfolio, wenn die dann irgendwie merken, okay, es gibt irgendwie 20% fettige Haut, aber in unserem Portfolio gibt es gar nicht so viel für diesen einen Typ, der fettige Haut hat und aber vielleicht doch irgendwie kleinere Poren, dann müssen wir vielleicht nochmal ein neues Produkt entwickeln.
Okay, wunderbar. Gut, dann schließen wir mal das Thema in dem Kontext ab. Wir haben ja vorhin sind wir gestartet mit so ein paar persönlichen Insights, um ein Bild zu schaffen. Wir gehen am Ende des Podcasts immer auch mit so ein paar persönlichen oder vielmehr mit 2 persönlichen Fragen raus. Die erste Frage direkt an dich, liebe Susanne, und da bin ich jetzt gespannt auf die Antwort. Wie startest du gesund in den Tag?
Also das Erste, was ich mache, ist ein großes Glas Wasser trinken, weil ich das oft vergesse im Laufe des Tages viel zu trinken und da hat man schon mal irgendwie so 400 Milliliter schon mal weg und nehme dann gleichzeitig ich habe so ein paar Supplements, die ich nehme und dann ganz wichtig, meine Skincare-Routine mit Lichtschutzfaktor 50 ganz am Schluss. Das ist natürlich mein Daily Essential.
Okay, wunderbar. Und Die zweite Frage, und da bin ich jetzt auch noch mehr gespannt. Es gibt ja ganz viele Mythen im Gesundheitsbereich, und gibt es einen Mythos vielleicht sogar aus deinem Themenfeld Dermatologie, wo du sagst, also mit dem würde ich jetzt gern hier im Podcast also ein für alle Mal diesen Mythos ausräumen.
Ja, da gibt es natürlich ganz, ganz viele von diesen ganzen Buzzwords wie Clean Beauty und Glow und weiß ich nicht was. Aber was ein Mythos, der sich hartnäckig hält, ist, dass man Sonnencreme nicht verwenden soll, weil man Angst hat vor Vitamin D-Mangel.
Okay, das heißt also, dadurch, dass ich Sonnencreme auftrage, wird es geblockt.
Genau, richtig.
Und damit kriege ich so wie ein Vitamin D, und dann kaufe ich mir die Supplements, um Vitamin D-Haushalte aufzufrischen.
Genau, oder einfach die Angst, ich will, oder das nicht schützen vor der Sonne, weil man Angst hat, Vitamin D-Mangel zu bekommen. Das ist nicht der Fall. Also Sonnenschutz, der funktioniert, aber nicht zu 100%. Es kommt ja trotzdem noch Sonne durch. Das Gesicht, als auch die Hände, sind prädestiniert dafür, die Sonne aufzunehmen und das Vitamin D, dieses Hormon dann so umzuwandeln, dass es trotzdem im Spiegel bleibt. Es ist aber natürlich trotzdem so, dass einige oder viele Menschen auch einen Vitamin D-Mangel haben. Das kann man nicht negieren. Wenn das der Fall sein sollte, dann sollte man das auch, also zumindest mal laborchemisch untersuchen und dann auch supplementieren. Das mache ich zum Beispiel auch. Wenn ich mich aber jetzt entscheiden müsste, will ich Sonnencreme oder will ich lieber eine Tablette nehmen oder will ich im Alter einen weißen Hautkrebs bekommen oder gar einen schwarzen Hautkrebs, dann wähle ich persönlich die Tablette.
Gut, also auch da nochmal ein kleines Plädoyer, das Thema Hautschutz und Sonnenschutz, ne, ganz wichtig. Auch da wieder die Zahlen sind, glaube ich, bekannt, dass das massiv zunimmt. Nicht umsonst ist es ja inzwischen auch eine Berufserkrankung, als Berufskrankheit anerkannt, auch aufgenommen worden. Gut, da kann man jetzt drüber diskutieren, Leistungskatalog, nur diese Hautkrebsvorsorge, auch da immer wieder erschreckend für mich, letzter Satz, dass viele das gar nicht in Anspruch nehmen und gar nicht nutzen. Ne, finde ich dann ehrlich schade, weil so ein bisschen Prävention, und vor allem, wenn es dann von den Kassen meistens gezahlt wird, dann sollte man das auch neben dem täglichen der Hautroutine, sage ich mal, auf jeden Fall mitnehmen. Gut. Liebe Susanne, ich sage an der Stelle erstmal vielen lieben Dank für ein kurzweiliges Gespräch, für ja einen Einblick in Anführungszeichen für mich auch neue Welt. Also Dermatologie ist bekannt, aber jetzt auch so ein bisschen vorher anzusetzen, vor der Therapie, vor der Diagnostik, was ja so inzwischen auch Standard teilweise ist. Super spannend. Wünsche euch, dir weiterhin viel Erfolg, dass das so weitergeht, dass ihr da, wir werden das auch sicherlich mal beobachten. Vielleicht sehen wir uns oder hören wir uns auch nochmal in einem Podcast in naher Zukunft. Und die letzte und wichtigste Frage am Ende des Tages, auch immer, die wir jeden Gast stellen bei uns im Podcast: Wer darf, soll und vor allem, wer muss sich unbedingt bei dir melden, und wo findet man dich bzw. Thea?
Also wer darf und soll sich melden? Natürlich jeder, der das irgendwie spannend findet. Freue ich mich natürlich über Austausch. Zu finden und für wen das natürlich besonders spannend ist, die Thea Care sind Skincare-Brands und Pharmahersteller, die ihren Kunden einen Mehrwert bieten wollen, die ihren Umsatz steigern wollen, die ein bisschen was Besonderes haben wollen und den Kundenservice verbessern wollen. Die dürfen sich natürlich auch sehr gerne melden. Und zu finden sind wir auf unserer Webseite tercare.de. Da kann man die Demo-Version auch mal ausprobieren. Also da gibt es jetzt keine personalisierte, also es gibt eine Produktempfehlung, aber die ist white-labeled, also einfach irgendwelche Produkte, aber da kann man zumindest mal die Analyse ausprobieren. Und auf LinkedIn, Susanne Stürmer, genau. Oder Tercare ist auch auf LinkedIn. Da können wir sehr gerne in den Austausch gehen.
Wunderbar. Wir packen das selbstverständlich in die Shownotes des Podcasts, liebe Susanne, und auch die Links entsprechend zur Homepage und zu LinkedIn, zu den beiden, also zu deinem Profil und zur Seite. Ich sage an der Stelle vielen lieben Dank für deine Zeit, für die Insights. Ja, und wir hören uns ja nächste Woche nochmal in der Quick-Tipp-Folge. Freue mich darauf und sage erstmal danke und bleib gesund bis dahin.
Danke dir, Matthias, für den schönen Austausch. Mach's gut.